Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf heute. Wir haben eine gute, gefüllte Woche hinter uns. Ich darf noch nicht vergessen, noch Grüße weiterzugeben aus meiner Heimatgemeinde in Krefeld. Die Gemeinde lässt dort herzlich grüßen. Aber ich freue mich, dass wir diese Woche miteinander zumindest zum Teil verbringen konnten, die letzten 4 Tage. Und irgendwie war es schön gestern, als so alles abgebaut war und der Bus da nicht mehr offen war, sondern die Türen schon zu waren, dass wir nochmal in einer Runde standen und wir, die meisten von uns, glaube ich, auch etwas platt waren, aber doch, man war so erfüllt, man war froh, man war zufrieden, man hat irgendwie gemerkt, es war eine Zeit, die gut war, in der wir irgendwie auch gemeinsam mit Gott unterwegs waren und in der Menschen angesprochen wurden, die vielleicht heute auch hier sind, und einen Impuls gekriegt haben, nochmal zu fragen, was hat es denn mit dem Glauben auf sich? Und wir haben heute Morgen das Thema Angst vor der Zukunft, wo finde ich Sicherheit? Und ich glaube, das ist immer mal eine Frage, die uns bewegt, mehr oder weniger, die uns einholt in unserem Alltag. Wir erfahren das täglich, dass in den Nachrichten Meldungen kommen, die Angst auslösen können. Und es gibt so Schreckensmeldungen auch in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an die Bankenkrise 2008, das ist jetzt schon eine Weile her, und doch war das irgendwie eine Schreckensmeldung, die so schon irgendwie auch die ganze Welt umspannte, wo viele Länder mit involviert waren, wo Angst und zum Teil auch Panik ausbrach. Diese Meldung hat irgendwie geprägt für eine Zeit lang. Wir erleben zurzeit eine kriegerische Auseinandersetzung in Europa. Da sterben Menschen, da werden Städte zerstört. Ein sehr hoher materieller Schaden wird angerichtet. Und das erzeugt Sorgen und Ängste, und das zu Recht. Und vielleicht kennen wir Menschen, die aus dieser Krisenregion kommen und die vielleicht zu uns geflohen sind, die etwas davon miterlebt haben, von dieser Angst, die dort hautnah zu spüren ist. Und das hat nochmal eine ganz andere Qualität, die wir erleben, an Angst oder Bedrohung, die wir empfinden. Oder was ist mit der Corona-Krise der letzten beiden Jahre? Zum Teil leiden wir jetzt schon wirtschaftlich an diesen Folgen der Krise. Aber nicht nur wirtschaftlich, sondern es gibt auch viele Menschen, die psychisch leiden im Nachgang an den Folgen dieser Krise. Ich habe im letzten Jahr in einer Jugendfreizeit das erlebt, dass junge Menschen wirklich an den Folgen der Isolation leiden und dass Ängste auf einmal da sind, vielleicht sogar auch Beziehungsängste, auf andere Menschen zuzugehen, und das macht alles schwierig. Dann haben wir im letzten Jahr eine Flutkatastrophe erlebt in unserem Land. Das Ahrtal war unter Wasser gesetzt und es hat Menschen in Angst und Schrecken versetzt, ganze Landstriche. Es hat Einfluss auf die ganze Bevölkerung. Und dann gibt es da noch die andere Ebene, die persönliche Angst, die uns ganz persönlich in unserem Kleinen betrifft. Das kann Krankheit sein. Der Christoph hat vorhin davon erzählt, dass eine Blutabnahme manchmal schon ein komisches Gefühl mit sich bringt. Das mag Arbeitslosigkeit sein oder Leid, das wir irgendwo erfahren haben, oder aber auch der Tod, der irgendwann jeden Menschen ereilen wird. Und das kann Angst machen. Das bringt Unsicherheit. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was ist eigentlich Angst? Und wie das heute so ist, habe ich mal Wikipedia im Internet befragt. Und ich habe den Text mal mitgebracht. Wikipedia schreibt zu Angst, dass sie ein Grundgefühl ist, dass sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung und des Selbstbildes sein. Recht kompliziert fand ich das. Wenn man das einmal liest oder hört, dann hat man einen Knoten im Hirn. Ne? Aber am Ende muss man sagen, Angst ist ein Gefühl, das eine Reaktion auf bedrohlich empfundene Situationen ist. Und hier wird Angst als etwas ganz Subjektives beschrieben, eine subjektive Besorgnis, eine unlustbetonte Erregung, ausgelöst durch eine erwartete Bedrohung. Dann habe ich nochmal den Brockhaus aufgeschlagen von 2000. Der steht noch in meinem Büro im Regal. Und da heißt es, Angst, Affekt oder Gefühlszustand, der einer unbestimmten Lebensbedrohung entspricht. Angst steht oft in Zusammenhang mit körperlichen Erscheinungen wie Herzklopfen, Zittern, Schweißausbruch, Schlaflosigkeit oder momentaner geistiger Blockierung. Die Angst ist ein Phänomen, das von situationsbedingten Zuständen unterschiedlicher Intensität über Neurosen bis zur existenziellen Angst des menschlichen Seins überhaupt reicht. Das versteht man schon eher. Also, auch der Brockhaus schreibt allerdings, dass Angst einen ganz subjektiven Gefühlszustand beschreibt oder ausmacht, der in eine bestimmte Lebensbedrohung oder durch eine Lebensbedrohung ausgelöst wird. Und Angst geht manchmal einher mit körperlichen Erscheinungen. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich schon jeder von uns erlebt, ja, dass man irgendwo Angst hatte und das gemerkt hat an Herzklopfen oder an Zittern, an Schweißausbruch oder an Schlaflosigkeit oder auch geistiger Blockierung. Wenn wir über Angst reden, dann lässt sich Angst oft nicht irgendwie bis ins letzte Detail definieren und beschreiben. Sie ist irgendwie da und sie ist ganz oft unkonkret und schwammig, aber sie fesselt uns, sie macht uns manchmal bewegungsunfähig, sie lähmt uns und doch können wir nicht abschätzen, wie real diese Angst wirklich ist. Sie ist einfach da. Ich habe in den letzten Jahren Gesprächskreise mit krebskranken Menschen geleitet. Und in solchen existenziell lebensbedrohenden Krisen tauchen oft viele Ängste auf, die die Menschen bewegen. Da ist die Angst vor dem Tod. Wenn man so eine Diagnose bekommt, wird einem die Endlichkeit des Lebens bewusst. Aber auch die Angst vor der Zukunft, auch des Ehepartners und der Kinder. Das merkt man immer wieder. Oft denken diese Menschen nicht nur an sich, sondern in erster Linie an die nächsten Menschen. Es gibt Ängste vor Schmerzen, Angst vor Leid, Angst vor Einsamkeit und auch Angst davor, nicht verstanden zu werden. Und wenn man so eine Krankheit mal überstanden hat und durchstanden hat, dann gibt es oft die Angst vor einer Neuerkrankung. Und das sind Ängste, die Menschen oftmals lähmen. Und diese Menschen waren zumindest streckenweise nicht mehr in der Lage, klar zu denken, weil die Angst irgendwie alles blockiert hat. Und die Angst erschien unendlich groß. Und in diesen Gesprächskreisen haben wir manchmal über das Herr-Turtur-Syndrom gesprochen. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Kennt das einer, diesen Ausdruck? Der wurde tatsächlich mal geprägt, ich glaube Ende der 80er Jahre, aber in einem anderen Zusammenhang. Aber vielleicht, also es ist echt witzig, wo es herkommt, vielleicht kennt ihr die Augsburger Puppenkiste, ja? Martina nix, ja? Du erinnerst dich. In der Augsburger Puppenkiste, also diese Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, da begegnen diese beiden eines Tages Herrn Turtur, einem Riesen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Der hängt da ja als Marionette an seinen Fäden, ja. Und ihr seht, in der Darstellung ist er riesig. Das, was neben ihm sind nicht irgendwelche kleinen Sandhaufen, sondern es sind die Berge. Und dieser Mann ist ganz weit weg und er ist riesengroß, größer als die Berge. Und dann kommt dieses Phänomen. Je näher er kommt, desto kleiner wird er. Und schließlich ist er in unmittelbarer Nähe von Jim und Lukas und passt auch von der Körpergröße dazu. Er ist also nur ein Scheinriese. Und so ist es oft auch mit unseren Ängsten. Oft trifft auf Ängste dieses Herr-Turtur-Phänomen zu. Je genauer wir sie untersuchen, desto geringer wird irgendwie die Angst, weil es irgendwie mehr mit der Realität zu tun bekommt. Ich selber habe zum Beispiel aus meinem Leben, ja, ich hatte eine Phase, da hatte ich tierische Höhenangst. Gerade als wir kleine Kinder hatten, wenn die irgendwo an ein Geländer gingen, dann, keine Ahnung, wusste ich manchmal nicht, wohin mit mir. Und ich weiß, meine Mutter hat das sehr ausgeprägt. Und mich hat das irgendwie auch ereilt und mich hat das oft echt geärgert. Und ich erinnere mich noch, dass wir vor ein paar Jahren mal in Trier in der Porta Nigra waren. Und das sind ja fette Mauern da. Und doch stürmten die Kinder so an so einem Fenstersims. Und ich weiß noch, wie mir das Herz in die Hose rutschte. Und ich wusste, wohin mit mir. Und ich gedacht habe, wenn da jetzt ein Kind runterfällt, ja, eigentlich unmöglich. Aber bei diesen dicken Mauern und der Brüstung, die da war. Aber es hat mich irgendwie oft beeinflusst und auch runtergezogen, dass es so war. Und dann habe ich mich tatsächlich mal damit auseinandergesetzt und mich gefragt, was hilft denn gegen diese Angst? Und dann habe ich leider gelesen, dass nur Konfrontation wirklich hilft für diese Angst. Und ihr habt von den mobilen Treffpunkt gesehen auf dem Bild hier. Die Barmer Zeltmission hat auch einen Bus für Jugendliche, den hatten wir mal in Krefeld. Da gibt es eine Kletterwand, aber die Kletterwand war nicht das, wo ich dann angefangen habe, meine Höhenangst zu therapieren, sondern wir haben auch Kistenklettern gemacht und dafür hatten wir so einen großen Kran. Und den musste jemand testen, auch aufgrund des Gewichts. Und dann habe ich gesagt, so, ich erkläre mich bereit, mich da reinzuhängen und werde auf die Kisten klettern. Und habe mir nochmal sehr bewusst vergegenwärtigt, dass dieses Seil stabil ist, dass der Kran sicher steht und dass es mich halten wird. Und dass der Freund von mir, der am anderen Ende des Seils stand, dass der zuverlässig ist und dass der das Seil nicht loslassen wird. Und ich kann euch eins sagen, es war eine Herausforderung, aber es hat geklappt. Und ich habe das dann ausgebaut, ja, und das immer wieder probiert, für mich an die Grenze zu gehen und mir dabei aber immer zu sagen, ich bin hier in einem Gebäude oder auf einem Turm und da gab es Menschen mit ganz viel Hirn, mit ganz viel Verstand und Fachkenntnis, die haben das konstruiert und das ist sicher. Und im letzten Herbst waren wir auf einem Baumwipfelpfad und ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren 12 Meter irgendwie da und da gab es so eine Matte, nicht eine Matte, sondern so ein Netz, das auch elastisch war ein Stück weit. Und da habe ich mich dann mal draufgestellt. Das war die nächste Stufe der Herausforderung. Und es hat funktioniert. Und irgendwie war ich total froh, dass das klappt und dass es funktioniert. Und dass irgendwie so ein Stück weit Vertrauen in mir wiederhergestellt war. Das Ganze ging dann noch weit rauf. Ich glaube, es waren irgendwie fast 45 Meter, wo es dann in die Höhe ging. Und immer nur mit so einem offenen Geländer. Das wäre irgendwie vor 3 Jahren noch nicht möglich gewesen. Aber es hat geholfen, mich mit meiner Angst zu konfrontieren und mir zu vergegenwärtigen, dass in unserem Land eigentlich die Dinge sicher sind und man sich darauf verlassen kann. Also betrachte deine Angst, informier dich und du wirst herausfinden, wie real die Bedrohung wirklich ist. Und ich habe den Eindruck, dass seit einigen Jahren dieser Umgang mit Ängsten völlig aus der Mode gekommen ist. 2019 lässt sich unsere Welt von einer 16-Jährigen dazu auffordern, in den Panikmodus zu verfallen. Greta Thunberg spricht da am 25.01.2019 vor den Mächtigen dieser Welt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und ich möchte es einfach mal, ich habe versucht, das einigermaßen gut zu übersetzen. Ich möchte euch das mal vorlesen, was sie da gesagt hat. Ich möchte nicht, dass wir den jungen Leuten immer wieder Hoffnung geben. Ich will nicht, dass ihr Hoffnung habt. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Angst fühlt, die ich jeden Tag spüre. Und dann will ich, dass ihr handelt. Ich will, dass ihr so tut, als ob ihr in einer Krise wärt. Ich will, dass ihr so tut, als ob unser Haus in Flammen steht. Denn so ist es. Diese junge Frau tut mir leid. Mit 8 Jahren erfuhr Greta Thunberg in der Schule zum ersten Mal vom Klimawandel. Und danach begann sie immer mehr darüber zu lesen. Und sie entwickelte Depressionen. Mit 12 Jahren wurde dann bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Und dann war es irgendwie ihr Engagement, ihr Klima-Engagement, das ihr half, Essstörungen und Depressionen zu überwinden. Das kann man über die heute 19-jährige Frau kann man das nachlesen, dass das so ist. Und irgendwie finde ich das das erschütternd, dass ein Mädchen, das ruft die Welt auf, in Panik zu geraten. Und ob Panik der richtige Weg ist, eine Krise zu bewältigen, das wage ich zu bezweifeln. Aber kommen wir nochmal zurück zu unseren ganz persönlichen Zukunftsängsten. Das kann Angst sein vor einem neuen Lebensabschnitt. Vielleicht ein Berufseinstieg, ein Studium, ein Berufswechsel. Vielleicht ist es auch die Rente für die Älteren. Vielleicht sind es aber auch Trennungen oder Beziehungsprobleme oder finanzielle Nöte, gesundheitliche Probleme oder auch die Corona- oder die Klimakrise, die nahezu irgendwie die ganze Welt beherrschen. Überall redet man darüber. Und all das kann uns auch in ganz persönliche Ängste oder in Angst und Schrecken versetzen. Und wie gehen wir nun als Menschen mit diesen Ängsten um? Und das ist total unterschiedlich. Das habe ich auch in diesen Gesprächskreisen erlebt, dass Menschen völlig unterschiedlich mit Ängsten umgehen. Da gibt es die Leute, die das verdrängen. Die schieben das an die Seite und es gelingt ihnen und sie verdrängen es und ignorieren es. Es gibt die Menschen, die haben dann so ein Gedankenkarussell, ja, und dann hat man schlaflose Nächte. Ich bin manchmal so ein Typ, wenn mir was wirklich Sorgen macht oder ich Angst auch vielleicht um eins meiner Kinder habe, dann schlafe ich nicht. Oder wir wagen es, unsere Ängste genau zu betrachten. Darüber haben wir vorhin schon ein bisschen nachgedacht, Hintergründe zu erforschen und Daten und Fakten zu sammeln. Es gibt auch die Möglichkeit oder die Menschen, die das Bedürfnis haben, ihre Angst zu teilen mit jemandem, sie auszusprechen. Ich hatte jetzt die Tage am Bus auch das Gespräch mit einer Person, der es einfach gut getan hat, mal über das, was sie bewegt hat, auch über ihre Ängste zu sprechen, es auszusprechen. Und ich habe diese Person einfach reden lassen. Und hinterher hat sie gesagt, boah, es hat so gut getan, es endlich mal nach Monaten ausgesprochen zu haben. Das hilft oft. Mensch, Ängste mit jemandem teilen. Wir können uns dann die Frage stellen, welche Rolle spielt eigentlich Gott in Bezug auf unsere Ängste? Können wir mit unserer Angst zu ihm gehen? Die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future sagte am 28. Februar dieses Jahres in Berlin, im Berliner Dom, Gott wird uns nicht retten. Das werden wir tun. Das ist eine steile Aussage. Aber können wir uns wirklich selber retten? Ist Gott überflüssig geworden? Oder immer gewesen? Brauchen wir ihn nicht mehr? Wenn wir unser Leben auf das Hier und das Jetzt, also auf das Leben auf dieser Erde reduzieren, und dann reden wir von 70 oder 80, Otto, du bist 85, sieht man dir gar nicht an, hat mich gewundert, ja, aber 90 Jahre und bei vielen kommt dann wirklich nicht mehr viel. Also wir reden über diese Spanne von meistens 90 Jahren. Die Bibel sagt das, ja, dass unsere Lebenszeit so bei 70 Jahren liegt und wenn es gut ist, 80, wenn es sehr gut wird, 90. Aber wenn wir das darauf reduzieren, dann werden wir keine befriedigende Antwort auf die Fragen unseres Lebens finden. Da ist mehr als nur das begrenzte Leben hier auf der Erde. Und in der Bibel steht ein Satz, der mich immer wieder irgendwie begeistert, aber auch berührt und der mir Mut macht, über solche Themen zu reden. Da heißt es im Buch Prediger, ich habe den Satz mal mitgebracht, dass Gott die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt hat. Und viele Gespräche haben mir das bestätigt. Am Ende sagt fast jeder, dass es da irgendwas oder irgendwen gibt. Ich habe mich total gewundert. Von Teenagern erwartet man das nicht so. Ich hatte drei Teenager waren da, die haben eine Limo getrunken. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, wir sind in Deutschland unterwegs und reden mit den Menschen über den Glauben. Was glaubt ihr denn so? Und zwei von ihnen sagten, ja, es gibt schon Gott. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und wie kommt man denn dahin zu Gott? Ja, es gibt Menschen, die kommen da nicht hin. Die kommen nicht in den Himmel, die kommen in die Hölle. So haben sie es formuliert. Und aber wenn man genug Gutes tut, dann wird das schon klappen. Das ist die Frage, ob es dann wirklich klappt. Ich werde darauf später noch eingehen. Aber ich habe gemerkt, auch an diesen drei Jungs, alle drei haben irgendwie das nicht abgestritten und haben gesagt, ja, es gibt irgendwas nach diesem Leben hier auf dieser Erde. Es gab einen Präsidenten des englischen Oberhauses, der auch ein berühmter Atheist war im 16. Jahrhundert, der hieß Sir Thomas Scott und er sagte am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Und als ich das gelesen habe, hat mich das erschüttert. Ich gedacht, ja, ein Mensch steht am Ende seines Lebens und er hat diese Frage an die Seite gesetzt, mit einer Lüge gefüllt, diese Lücke, und erkennt am Ende seines Lebens, ich habe alles falsch gemacht. Wer hilft, wenn wir Angst haben? Was gibt uns Sicherheit auch über den Tod hinaus? Und wir wollen jetzt mal einen Blick werfen mit einer recht bekannte Geschichte aus der Bibel, in der deutlich wird, wie man auf unterschiedliche Art und Weise auf Bedrohung reagieren kann und wie der Umgang mit Angst aussehen kann. Und diese Geschichte finden wir im Alten Testament im 1. Samuelbuch, Kapitel 17. Da geht es um David, der wohl der bekannteste König des Alten Testaments war und der gut 1000 Jahre vor Christus lebte. Er war ein Mann, der sowohl Höhen als auch tiefste Tiefen in seinem Leben durchgemacht hat. Und wenn wir die Bibel gerade im Alten Testament lesen, dann merken wir, dass die Bibel ganz schonungslos über sein Leben berichtet. Da wird nichts schön geredet. Sie schreibt über die erfolgreichen, die guten Zeiten, aber auch über die Krisenzeiten. Und die Krisenzeiten Davids sind gekennzeichnet oder dadurch gekennzeichnet, dass er sich immer wieder an Gott wendet, um bei Gott Hilfe zu suchen und bei Gott auch Hilfe zu finden in Verzweiflung und Angst. Doch lange bevor David König über Israel wird, erlebt er eine Angstsituation, die sein gesamtes Volk irgendwie gefangen genommen hat. Es kommt, wie schon ganz oft in der Geschichte Israels, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Philistervolk. Und David ist in dieser Zeit als Hirte bei den Schafen seines Vaters eingesetzt und seine älteren oder ältesten drei Brüder, die sind in den Kampf gezogen, die stehen an der Front. Und es kommt der Tag, an dem David von seinem Vater mit Proviant zu seinen Brüdern geschickt wird, um sich zu erkundigen, wie es um sie steht. Und die Situation im drohenden Kampf hat sich zugespitzt. Die Schlachtreihen der beiden Parteien standen sich in einem Tal gegenüber und die Philister hatten einen Vorkämpfer, der zum Einzelkampf aufforderte. Dieser Einzelkampf sollte über Sieg und Niederlage bestimmen. Und die Bibel berichtet, dass dieser Vorkämpfer, Goliath sein Name, die meisten werden diesen Namen schon mal gehört haben, bereits seit 40 Tagen auftrat. Ich habe mal nur ein Bild davon mitgebracht. Ich habe kein besseres gefunden, aber das verdeutlicht nochmal etwas über die Gewaltigkeit dieses Mannes. Und seit 40 Tagen trat Goliath auf und hat das Volk Israel und auch den Gott Israels verspottet und verhöhnt. Dieser Goliath war ungefähr 3 Meter groß. Also nicht ganz das Doppelte von mir, aber fast, ja. Also bei gut 1,80 Meter muss man noch ein bisschen was draufrechnen. Und das ist schon gewaltig. Er trug einen Brustpanzer, der 58 Kilo wog. Ich habe das mal, die Geschichte, letztens noch den Kindern in unserem Kids-Treff erzählt. Und mein jüngster Sohn, der wog ungefähr 60 Kilo. Und ich habe gesagt, komm, spring mir mal auf den Arm. Du bist jetzt mein Brustpanzer. Damit macht man dann nicht mehr viel, ja? Und er war natürlich noch einer, der sich an mich gehängt hat, ja? Also, und die Spitze seines Speeres wog 7 Kilogramm. Also es war ein gewaltiger und total angsteinflößender Typ, der da vorne stand. Und ich möchte uns einen kurzen Abschnitt dieser Geschichte jetzt vorlesen aus der Bibel, aus 1. Samuel 17, ab Vers 20. Und da heißt es, David brach früh am Morgen auf. Die Herde überließ er einem Hüter. Er packte die Sachen und machte sich auf den Weg, wie Isai, sein Vater, es ihm aufgetragen hatte. Als er zum Lager kam, stellte sich das Heer gerade zum Kampf auf und brüllte den Schlachtruf. Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen sich gegenüber. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief in das aufgestellte Heer. Als er zu seinen Brüdern kam, fragte er sie nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen sprach, trat Goliath aus Gad, der Vorkämpfer der Philister, wieder hervor. Er sagte das Gleiche wie zuvor und David hörte es. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt? Riefen sie einander zu. Und wie er Israel verhöhnt? Wer ihn tötet, wird vom Königreich belohnt. Er bekommt seine Tochter zur Frau und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. David erkundigte sich bei den Männern, die dort standen, welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnen. Sie erklärten ihm noch einmal die Belohnung. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du unsere paar Schafe in der Wildnis überlassen? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grund deines Herzens bist. Du bist nur hergekommen, um einmal dem Kampf zuzuschauen. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Er drehte sich zu einem anderen um und wiederholte die Frage und wieder bekam er dieselbe Antwort. Es ist schon spannend, was wir in diesem kurzen Textausschnitt über Angst erfahren. Ein einzelner Mann tritt auf, Goliath, und alle Gegner, das haben wir gelesen, weichen zurück. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt? Riefen sie einander zu. Und wie er Israel verhöhnt? Die Männer sind beeindruckt. Beeindruckt von der Größe, von der Gewaltigkeit, von der Bedrohlichkeit dieses Vorkämpfers und von seiner lauten Stimme und den mächtigen Worten. Und so ist es oft auch mit den Dingen, die uns Angst machen. Sie erscheinen übermächtig, unkontrollierbar. Die natürliche Angst darauf ist, dass wir zurückweichen, dass wir die Flucht antreten. Doch das Problem wird damit nicht gelöst. Die Angst wird dadurch nicht geringer, sondern eher größer. Und genau das haben die Soldaten Israels erlebt in dieser Zeit. 40 Tage lang tritt da dieser Klotz von Mensch in den Vordergrund und macht ihnen Angst. Und das, was wir eingangs auch über den Umgang mit Angst gehört haben, macht David hier. Er erkundigt sich über den Verlauf, über die Tatsachen und über die Aussichten. Und wir bekommen den Eindruck, dass uns hier ein junger Mann vorgestellt wird, der völlig furchtlos ist. Er sagt zu seinen Brüdern und den anderen Männern, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da ist doch einer, der kennt Gott überhaupt nicht und der redet schlecht über ihn. Was bildet der sich überhaupt ein? Der hat keine Ahnung, der hat gar kein Recht dazu. Wie kann dieser Mann, der Gott ablehnt und der Gott gar nicht kennt, das Volk des lebendigen Gottes verhöhnen? Wie kann das sein? Warum ist hier ein Einzelner, der die Angst eines ganzen Kriegsheeres nicht teilt? Und vielleicht ist euch das aufgefallen. David spricht hier von dem lebendigen Gott. Er hat es schon in seinem ganz normalen Alltagsleben als Schafhirte erlebt, dass der lebendige Gott ihm zur Seite stand. Er konnte sich auf ihn verlassen in jeder Situation seines Lebens. Und dann sagt er das vor seinen Brüdern und den anderen Soldaten. Und dann haben wir gehört, dass die Brüder von David ihn für seinen kühnen Mut verachten. Und das erleben auch heute noch Menschen in unserem Land, die im Alltag mit Gottes Hilfe rechnen. Sie werden von anderen vielleicht nicht ernst genommen oder als Spinner abgestempelt oder verlacht. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere Menschen, die sagen, wow, das beeindruckt mich jetzt. Wenn man die Geschichte weiterliest, erfährt man, dass der damalige König Saul doch einen Hoffnungsschimmer in diesem jungen Mann sah. Und er bot ihm seine Hilfsmittel an für den Kampf. Doch David merkt ganz schnell, dass die vermeintlich guten Hilfsmittel ihm eher hinderlich waren. Er konnte sie überhaupt nicht benutzen und bedienen. Und vielleicht kennen wir das auch, dass so mancher gut gemeinte Rat in unserer Angst oder in unserer Problemsituation uns kein Stück weitergeholfen hat. Und David greift hier auf seine gewohnten Hilfsmittel zurück und rechnet vor allem mit der Hilfe des lebendigen Gottes. Und das verhilft ihm zum Sieg. Wie, oder besser gesagt, was können wir aus dieser Geschichte lernen und heute mitnehmen? Was war es eigentlich, dass David so viel Sicherheit und Mut gab und was ihm letzten Endes auch zum Sieg über diesen Riesen half? Wenn wir genau hinsehen, merken wir, dass es sein tiefes Vertrauen in einen allmächtigen Gott war, der zu dem er eine ganz persönliche, tiefgehende Beziehung pflegte. Und nun sollten wir uns die Frage stellen, ob das auch heute noch möglich ist, in solch eine tiefe Beziehung zu Gott einzutreten. Und wenn ja, wie wir in solch eine Beziehung zu Gott überhaupt kommen können. Und die erste Frage möchte ich schon mal mit einem klaren Ja beantworten. Es ist heute möglich, in solch eine persönliche Beziehung mit Gott zu kommen. Und ich kann das sagen, weil ich selber in so einer persönlichen, engen und tiefen Beziehung zu Gott leben darf. Und den Weg dorthin, den werde ich jetzt einmal erklären. Wie also können wir in dieser Beziehung zu Gott kommen? Eine Beziehung, in der wir uns geborgen wissen dürfen. Eine Beziehung, in der wir wissen dürfen, dass er für uns sorgt. Eine Beziehung, die uns Sicherheit für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft gibt. Und Jesus Christus gibt selbst eine Antwort darauf, wie wir in diese Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen können. Im Johannesevangelium sagt er: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu Gott, dem Vater, kommt man ausschließlich durch mich. Und das ist eine steile Aussage. Mit der kommen viele nicht zurecht. Aber es ist die Wahrheit der Bibel. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und wie kann das Ganze jetzt praktisch aussehen? Um die Beziehung zu uns Menschen wieder möglich zu machen, schickte Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Er hat sich auf eine Ebene gesetzt mit uns. Und wir sehen das hier in der Darstellung ein bisschen, dass Gott und Mensch irgendwie auf einer Ebene abgebildet sind. Und die Bibel beschreibt, dass in einem Brief des Apostel Paulus an die Christen von Philippi wie folgt: Er, Jesus, war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und hier sehen wir, dass Gott durch seinen Sohn auf diese Erde kam, um sich auf unsere Ebene zu stellen, um uns zu begegnen, eine Ebene zu schaffen, wo wir ihn begreifen können. Die Menschen der damaligen Zeit konnten ihn wahrhaftig begreifen, konnten ihn anfassen. Aber auch wir heute haben die Bibel und Gott zeigt uns, wie wir ihn erfahren können, ganz persönlich. Und es war tatsächlich Gottes Wille, dass Jesus am Kreuz starb. Aber warum? Warum lässt Gott seinen einzigen Sohn, auf die Erde kommen, um durch die Hände von ungerechten Menschen hingerichtet zu werden. Weil Gott eine tiefe Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit dir und mit mir. Er sehnt sich danach, dein und mein vertrauter Vater zu sein, bei dem wir uns bergen können, bei dem wir in Sicherheit sind. Wir haben allerdings für eine Trennung von Gott gesorgt, weil wir seine Ziele nicht mehr verfolgt haben. Und weil wir am Ende nur noch unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen wollten. Und deshalb trifft auf uns alle zu, was die Bibel an einer anderen Stelle sagt. Sie sagt, da ist es kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Man kann auch sagen, alle leben in der Trennung von Gott und haben deshalb die Herrlichkeit Gottes verloren. Das zählt für alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden. Wir Menschen haben durch unser eigenwilliges Leben, durch unseren Lebensstil, die Beziehung zu Gott abgebrochen. Und Sünde bedeutet Trennung von Gott. Ich habe mich mal mit dem deutschen Wort Sünde beschäftigt. Und das kommt irgendwie von einer altdeutschen Form Sund. Und ich komme aus Norddeutschland, aber ganz aus dem Westen. Aber wenn man in den Osten des Nordens geht, da kommen diese Begriffe in Namen. Ja? Sund ist oft ein Teil von einer Ortsbezeichnung. Und Sund bedeutet eine Trennung zwischen zwei Landteilen. Da ist ein Wasser dazwischen. Und Sund bedeutet Trennung. Und so können wir uns das vorstellen. Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Und es gibt nur einen einzigen Weg, um diese Trennung von Gott aufzuheben. Und das, was die Jungs am Bus gesagt haben, wir müssen gute Taten tun und ein gerechtes Leben führen, das reicht nicht aus. Die Bibel sagt, wir können allein durch Gnade, also ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen werden. Und zwar durch die Erlösung, die uns Jesus Christus angeboten hat. Und das wird bestätigt durch die Aussage, dass Jesus Christus von sich sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Nur durch ihn. Nur durch die Erlösung, die uns in Jesus Christus angeboten werden, können wir in dieser Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen. Gottes Wille war es, dass er stellvertretend für meine und auch für deine Schuld am Kreuz auf Golgatha starb. Er nahm unsere Sünde auf sich, damit wir wieder in diese Beziehung zu einem liebenden, aber gleichzeitig auch heiligen und gerechten Gott eintreten können. Das ist der einzige Weg zu Gott. Und ich mache das Bild mal vollständig hier. Jesus starb am Kreuz, damit der Weg frei wird zu Gott. Um in die innige Beziehung zu Gott zu kommen, müssen wir Folgendes erkennen. Wir müssen begreifen, dass Gott uns unendlich liebt. So sehr, dass er das Leben seines Sohnes opferte, um uns zu gewinnen für sich. Wir müssen erkennen, dass wir von Gott getrennt sind, weil er heilig und gerecht ist und wir diesen Maßstäben nicht entsprechen. Wir müssen anerkennen, dass eine gerechte Strafe für uns notwendig ist, um wieder in eine lebendige Beziehung zu Gott zu kommen. Und wir müssen annehmen, dass Jesus Christus diese Strafe auf sich nahm, um uns zu retten, ganz persönlich. An dieser Stelle geht es nicht um die Gesamtheit, da passt eigentlich dieses Wort uns gar nicht mehr, da müssen wir sagen, um dich zu retten, um mich zu retten. Das ist etwas total Persönliches, das geht nicht kollektiv. Und dann kommt der Schritt, der noch dazugehört, dann müssen wir dieses Rettungsangebot, wir können auch sagen, dieses Rettungsgeschenk Gottes annehmen. Ein Geschenk hat keinen Nutzen, wenn wir es nur entgegennehmen. Ein Geschenk muss ausgepackt werden. Stell dir vor, du schenkst deinem Kind zu Weihnachten ein toll verpacktes Geschenk. Und zu Ostern steht dieses Geschenk immer noch verpackt im Wohnzimmer. Das Geschenk hat seinen Sinn nicht erfüllt. Also ich habe noch kein Kind erlebt, das das irgendwie geschafft hat. Ne? Aber diese Vorstellung allein, denkt man, ist es widersinnig. Gott macht dir und mir, Gott macht dir heute ein Geschenk und sagt, durch den Kreuzestod meines Sohnes hast du die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Aber du musst es annehmen. Pack dieses Geschenk aus. Ein unbenutztes Geschenk ist irgendwie sinnlos, sinnentleert, hat keinen Nutzen. Und genauso ist es mit Gottes Geschenk. Der letzte entscheidende Schritt wird in der Bibel im ersten Johannesbrief erklärt. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und vielleicht sagst du, was ist Sünde? Und mir fällt eigentlich gar nichts ein, weil ich habe eigentlich ein gutes Leben geführt. Aber wir müssen sagen, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, wird in die Trennung von Gott hineingeboren. Und wir können auch sagen, wenn wir unsere Trennung von Gott erkennen und die Ursache dafür bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und diese Gemeinschaft mit ihm möglich macht. Fang heute an, mit Gott zu reden und ihm das Getrenntsein von ihm zu sagen und bitte ihn in dein Leben zu kommen. Und dann können wir sehen, dass Jesus quasi mit seinem Tod am Kreuz zur Brücke geworden ist zwischen Gott und Mensch. Und das, was ich getan habe und was ich für dich heute wünsche, ist, dass du über diese Brücke gehst und dich auf Gottes Seite stellst. Aber das ist ein ganz aktiver Schritt von jeder einzelnen Person persönlich. Dann nützt es nichts, dass ich als Baby getauft wurde oder dass meine Eltern regelmäßig in eine Kirche gehen oder dass ich konfirmiert bin oder einen biblischen Unterricht besucht habe. Es kommt auf meine ganz persönliche Entscheidung an und das ist meine und deine ganz persönliche Verantwortung. Wir müssen diese Brücke nur nutzen und hinübergehen. Unser Thema von heute Vormittag heißt Angst vor der Zukunft, wo finde ich Sicherheit? Sicherheit, die über das Diessein hinausgeht, wird uns allein bei Jesus ermöglicht, wenn wir uns retten lassen. Dann gibt er uns diese gewisse Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott. Wer diesen Schritt nicht tut in diesem Leben, der verpasst das. Der wird nach diesem Leben in Ewigkeit in dem Getrenntsein von Gott leben. Die Bibel bezeichnet das als Hölle. Und wir Menschen haben irgendwie auch alle eine Vorstellung sicherlich von dem, was das irgendwie ausmacht. Aber ich glaube, das Schlimmste wird sein für Menschen, die das erleben werden eines Tages, dass sie wirklich getrennt sind von Gott und dass sie in dem Moment realisieren werden, dass sie die wichtigste Entscheidung ihres Lebens von sich geschoben haben. Und eine Entscheidung, die du nicht fällst, ist auch eine Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung fällst und sagst, ja, Gott, ich möchte deinen Sohn als Geschenk annehmen und die Brücke, die er für mich geschlagen hat, da möchte ich rübergehen, dann darfst du Sicherheit gewinnen für die Ewigkeit und die Zukunft auf dieser Erde, weil wir dann einen guten, allmächtigen, liebenden Gott haben an unserer Seite, der unser Vater ist, der auf uns Acht gibt und in unserem Leben nicht zulassen wird, was wir tragen können. Ich meine, auch wenn man diesen Schritt getan hat, kann Leid und Angst in unser Leben hineinkommen. Aber wir haben als Familie vor anderthalb, fast zwei Jahren eine ganz schwierige Phase durchgemacht, in der wir viel Not hatten, viele Ängste hatten. Und ich weiß von wachen Nächten, aber ich weiß, dass ich mich an Gottes Wort geklammert habe. Und das war meine Zuversicht, mein Halt. Und davon zehre ich heute noch, weil ich weiß, dass ich einen Gott habe, der durchträgt. Auch durch schwierigste Situationen und Lebenslagen. Und das möchte ich nicht wieder hergeben. Und das wünsche ich jedem hier. Ich wünsche jedem hier im Raum, dass er diesen Schritt tut und sein Vertrauen völlig auf Gott setzt. Er ist der Herr über, oder will der Herr sein, über unsere Ängste, über unsere Einsamkeit und über unsere Nöte. Und er möchte unser Vater sein, dass wir zu ihm kommen können als Vater. Und ein David, von dem wir gehört haben, der hat das irgendwie erlebt in seinem Leben und er hat einen ganz bekannten Psalm gedichtet in seinem Leben, wo er seine innige Beziehung zu Gott ausdrückt. Und er bezeichnet ihn in diesem Psalm nicht als Vater, sondern als Hirte. Als Hirte, der für ihn sorgt. Und das ist der Psalm 23. Und ich möchte gerne die Predigt abschließen mit diesem Psalm und dann noch beten. Und vielleicht können wir irgendwie den Psalm auch als Segen mitnehmen für uns ganz persönlich. Und ich würde ihn gerne vorlesen und vielleicht, wem es möglich ist, können wir aufstehen, diesen Psalm hören und dann bete ich noch zum Abschluss. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Großer Gott, wir wollen dir Danke sagen, dass wir als Menschen dir nicht egal sind und dass du so eine tiefe Sehnsucht hast, danach mit uns eine persönliche Beziehung zu leben. Und dass diese Sehnsucht so groß war, dass du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast, damit er für unsere Verfehlungen stirbt und die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Und hab Dank, dass dieses Geschenk heute Morgen noch hier ist, mitten unter uns. Und dass es zugänglich ist für jeden, der es noch nicht angenommen hat. Und ich will dich bitten, dass du besonders diese Herzen heute Morgen bewegst, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die sie vielleicht vor sich her schieben, dass sie zugreifen, dass sie dieses Geschenk auspacken, dass sie diesen Weg gehen und dieses Angebot annehmen, dass sie kommen zu dir, großer Gott, und die Trennung von dir bekennen und dich bitten, in ihr Leben einzuziehen, um Gemeinschaft zu haben. Damit auch sie sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hab Dank für so ein Vorbild, das wir sehen dürfen in diesem König David, der klein angefangen hat und den du gesegnet hast. Und der sagt, dass du sein Hirte bist und der am Ende des Psalms ausdrückt, dass er im Haus des Herrn ist, immer da oder lebenslang. Und diese Perspektive dürfen wir haben, wenn wir dein Geschenk angenommen haben, dass wir eines Tages nach diesem Leben bei dir sein dürfen. Und das ist eine herrliche Gewissheit und eine herrliche Zukunft, in die wir sehen dürfen. Und wir wollen dir Danke sagen dafür und dir dafür die Ehre geben. Amen. Amen.